Eben heute begibt es sich auch, dass Frage und Antwort ist. Also es ist nicht immer, dass ich hier nur sitze und irgendwas rede. Wir haben auch manchmal, Samstags ist eben immer irgendwas. Das kann dann so da mal Vortrag sein oder eine Lesung oder Frage und Antwort.
Zu einem bestimmten Thema immer? Oder,
ja, manchmal, wenn jemand ein Thema vorgibt oder mir was Gutes einfällt, worüber ich was sagen könnte, dann gibt es ein Thema. Mir ist aber am liebsten eigentlich so einfach so zu sprechen, was natürlich auch für mich das Schwerste ist. Ne? Aber du hast doch bestimmt auch Fragen.
Ja.
Ne? Deswegen habe ich gedacht, heute ist eigentlich Frage und Antwort mal ganz gut.
Ich habe oft, also es gibt Momente, wenn ich meditiere, dann kann ich mich ganz gut auf den Atem konzentrieren, aber dann habe ich immer wieder, wo ich wahnsinnig in so in irgendwas reingerate. Also zum Beispiel heute waren es Widerstände, weil ich Schmerzen hatte im Rücken und ich weiß dann immer nicht, wie ich damit arbeiten kann. Also ich überlege dann immer, irgendwie soll ich jetzt zum Atem irgendwie zurückkehren oder soll ich diesen Widerstand betrachten? Also geht es da auch irgendwie darum, dass man diesen Widerstand annimmt zum Beispiel? Genau.
Das heißt, du machst Atembetrachtung und du beobachtest den wo, betrachtest den wo?
Ich betrachte den immer ganz, also ich habe vorher hab ich gezählt, weil ich halt, also ich muss dazu sagen, ich habe auch so ein bisschen so einen Mix, also ich war halt bei einer Zen-Meditation eine Zeit lang und da hat mir am Anfang das wirklich geholfen, halt den Atem zu zählen. Das habe ich dann aufgehört, weil ich der Meinung war, dass mich dann zu sehr auf die Zahlen irgendwie und der Atem geht dann unter, hatte ich den Eindruck. Und jetzt ist es immer so, dass ich den Atem halt, also als Ganzes, nicht irgendwie eine bestimmte Stelle jetzt, wo es eintritt, sondern halt das Ganze zu betrachte. Und dann kommt, also dann manchmal halt nach ganz kurzer Zeit, manchmal ein bisschen länger, je nachdem halt, drifte ich halt in irgendwas ab, also in irgendwelche Sorgengedanken oder halt in irgendwelche anderen Sachen.
Ja.
Und wie ich halt, also ich frage mich immer, wie gehe ich dann damit um?
Ja. Da gibt es verschiedene Sachen sozusagen. Ja. Also das erste, ich habe auch mit dem Zählen angefangen.
Ja.
Und es ist ein guter Einstieg, weil es die Konzentration stärkt. Am Anfang kann man sich oft nur bis 3 konzentrieren und dann ist schon, sind die Gedanken schon irgendwo anders. Und später kann man sogar bis 10 und dann sogar 10 mal bis 10, ohne da irgendwie rauszukommen. Und das trainiert den Geist schon, sich eben auf eine Sache zu fokussieren. Und Fokus oder Konzentration ist wichtig und muss konzentriert werden. Das ist als Grundvoraussetzung für Meditation erstmal wichtig. Wie man das macht, dass man die Konzentration aufbaut, da gibt es verschiedene Wege und Zählen ist einer. Auch im Zen, weil ich auch viele Jahre eben Zen praktiziert habe, lässt man irgendwann das Zählen sein und geht dann in irgendwas über, was Shikantaza heißt, wo es eben die nur Beobachtung ist. Und da trifft sich das mit dem, was eigentlich wir jetzt machen, was Vipassana-Meditation ist. Da beobachtet man den gegenwärtigen Moment. Und das funktioniert tatsächlich am besten mit der Beobachtung des Atems. Es ist eine große Hilfe, irgendwo einen Anker zu haben. Der Geist ist so, dass er, also wir können dankbar sein, dass er denken kann. Ne? Also manche Menschen können das nicht und haben bei uns gegenüber, die das können, wir haben da einfach einen wahnsinnig tollen Apparat, der denken kann. Ne? Und wir sollten schon dankbar sein, dass das so ist. Und das Schlimme ist ja nicht, dass wir denken, sondern dass wir es nicht trainiert haben. Dass wir das denken, dass wir dann können, denken können, wann wir das wollen und das denken, was nützlich ist, so wie der Buddha das konnte. Der Buddha konnte denken, was er wollte, wann er wollte. Und irgendwie so das, was wir haben, dass das immer so sich wiederholt und eben in diese Dinge man reingezogen wird, das hatte der Buddha und ich vermute mal eben auch die ganzen Arahants, die dann mit ihm da lebten, die hatten das nicht. Und das liegt daran, dass eben deren Geist trainiert war und unserer nicht oder nur unzureichend. Und um den Geist zu trainieren, ist es, wie ich eben schon gesagt habe, wichtig, einen Anker zu haben. Das heißt, Atem zu beobachten ist gut. Besser noch als einfach nur den Atem zu beobachten, weil es eben hilft, weil es einem eine Sicherheit und eine Stärke gibt, ist den Atem an einer bestimmten Stelle zu beobachten. Weil je feiner man das punktuiert, wo man das beobachtet, desto präziser kann man sich auch dahin zurückziehen. Also das tatsächlich, deswegen habe ich gesagt, verankern. Was für mich, nachdem ich in meinem Leben viele, viele Dinge ausprobiert habe, eben auch Meditation betreffend, sich als das Allerbeste herausgestellt hat, ist die Atmung im Bauch zu beobachten.
Also wenn der Bauch, also wenn sich die Bauchdecke hebt und
senkt? Ja, genau, wenn sich die Bauchdecke hebt und senkt. Und nicht nur das, anstelle des Zählens, jetzt beim Einatmen hebt sich ja die Bauchdecke, dehnt sich aus. Dann kann man sagen, heben. Und wenn man ausatmet, fällt die Bauchdecke wieder zurück und dann kann man sagen, senken. Und dieses einfache Heben und Senken auf einen präzisen Punkt, den du dir aussuchst auf der Bauchdecke, ist eigentlich schon das allerbeste Mittel, den Geist zurückzuholen, von wo er hin abgeschwiffen ist oder abgeschweift, wie sagt man, abgeschweift ist. Also er schweift dann eben irgendwo hin und wir merken das erstmal vielleicht 5 Minuten oder eine halbe Stunde nicht. Und wenn wir es dann merken, dann können wir eine kurze geistige Notiz davon auch machen, indem wir sagen, denken, denken, denken. Und dann den Geist oder die Aufmerksamkeit zu dem Heben und Senken von der Bauchdecke bringen. Und je präziser der Punkt, desto schneller kannst du da auch wieder hingehen. Weil du eben weißt, das ist der Punkt, wupp, da geht's hin. Das ist dann, wenn du da so nachfolgst, im Visuddhimagga, was auch ein langes Kapitel, ein dickes Kapitel über Meditation hat, da sagen sie, wenn man das mit dem Nachfolgen macht, dann soll man es wenigstens in drei Abteilungen unterteilen. In den oberen, wo es reinkommt, dann da und dann den unteren Teil und beim und der Sinn dessen, ob man das jetzt unterteilt oder das Heben und Senken macht, wobei Heben und Senken ist für mich all-time favorite. Der Sinn dessen ist, den Geist im gegenwärtigen Moment zu halten. Der Geist, soweit er abschweifen kann und so viel man sich damit vorstellen kann und was da alles los sein kann, meint man ja gar nicht, dass der auf der anderen Seite unglaublich begrenzt ist. Diese Begrenzung ist aber unser Mittel, mit dem wir erleuchtet werden können. Wenn es diese Begrenzung nicht gäbe, dann hätten wir gar keine Handhabe. Dann könnten wir gar nichts tun. Und die Begrenzung ist die, dass wir zwar unglaublich viel und schnell nacheinander mit dem Geist aufnehmen oder abgeben können, aber nur eine Sache auf einmal. Das heißt, wenn du in deinem Geist das Wort Denken hast, dann kannst du den Gedanken nicht mehr denken. Das geht nicht. Für den Moment, in dem du das Wort Denken im Geist hast, ist Schluss mit dem Gedanken. Und natürlich, wenn du dann aufhörst zu sagen, denken, 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 kann das Denken wieder anfangen. Deswegen ist es aber wichtig, dass du deinen präzisen Punkt hast, zu dem du den Geist wieder zurückführen kannst. Und das ist eigentlich wirklich das Allerbeste, den Geist erstmal zu trainieren und auch es gibt aus, ich glaube, das kommt aus dem Burmesischen oder aus dem, jetzt sagt man ja, oder Myanmar oder eben, da gibt es so die Geschichte, wie man den Affen fängt. Ne? Das ist, dass man hängen dann in den Wald so eine Kiste und in der Kiste ist ein Loch und da tun sie eine Madane rein und die hängt an einem Strick oder so, die Kiste. Und dann hängt das irgendwo im Baum und dann kommt ein Affe, sieht die Banane in der Kiste und greift rein und will die Banane nicht mehr loslassen, will die Banane nicht mehr gehen lassen. Das heißt, die kommt dann nicht mehr aus dem Loch raus. Ne? Da hängt also der Affe an der Banane und ist einfach nur dadurch gefangen, dass er zugreift. Und das beweist zwar jetzt nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, es beweist aber was anderes. Aber eben, der Gedanke ist so wie ein Affe und wir müssen ihn zähmen. Und das Sagen von Denken, 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 wenn da ein Gedanke ist, das Heben, Senken und später auch noch andere Sachen, wenn man das methodisch macht, trainiert den Geist. Und dann lernt man, und da deswegen kam ich eigentlich auf die Geschichte, dass man dann auch nicht mehr so an jeder Sache festhält, sondern dass man in dem Moment, in dem man erkennt, da ist ein Gedanke, lässt man den los und ist nicht mehr gefangen. Und das ist ja eine Krux, ne? Dass wir oft diese Gedanken denken wollen und die auch deshalb immer wieder zulassen, obwohl wir eigentlich die Mittel hätten, sie gehen zu lassen.
Denken wir die Gedanken, weil wir daran gewöhnt sind? Weil Sie meinten, dass wir wollen die Gedanken denken, auch wenn sie manchmal zum Beispiel, also was mir immer auffällt, ist, die sind sinnlos in dem Sinne, weil sie sich ständig wiederholen. Mir ist das früher gar nicht aufgefallen, aber erst aufgefallen, seitdem ich angefangen habe zu meditieren, dass dieselben Gedanken immer wiederkehren und der Gedanke, also ich drehe und wende den Gedanken, es ändert nichts, dass er aufkommt. Ist das so ein Gewohnheitsmuster? Deswegen kommt dieses Wollen, dass man diese Gedanken dann immer wiederholt?
Also das mit dem Gewohnheitsmuster, das auf jeden Fall. Ja. Das ist ein Gewohnheitsmuster und der Geist will beschäftigt sein. Der braucht immer was, der braucht Futter. Wenn der jetzt nichts kriegt, dann der Geist, der geht immer auf das Dominanteste, der untrainierte Geist. Ne? Oder auf das, was er gewöhnt ist. Wenn jemand gewöhnt ist, immer auf das Negative zu gucken, dann geht der Geist als allererstes wop, auf das Negative. Wenn jemand auf Gier ist, trainiert ist, dann geht der Geist immer auf Ham, Ham. Und wenn der Geist eben trainiert ist auf andere Dinge, dann geht er dahin. Und natürlich werden unsere Geiste durch das, ja, durch die Bildung, die Ausbildung, die wir hier haben, durch Telefone, die wir benutzen, durch unsere ganze soziale Struktur und so, bildet sich das in gewisse Bahnen aus. Da ist ein gewisser persönlicher Spielraum, aber es bewegt sich in dem, was sozialverträglich ist und in dem zusammengemischt mit dem, was wir so mitbringen und was wir gelernt haben. Und ja, das kann eben so eine Mischung sein. Und wenn man dann dem Geist nicht immer was gibt, dann fängt er an, dieses Wiederholen. Weil es auch für den Geist furchtbar, sage ich mal, im Sinne von, dass es eigentlich auch beängstigend ist für Menschen, wenn da plötzlich Leere entsteht, wenn da plötzlich die Gedanken weg sind oder so. Ne? Es gibt manchmal Menschen, die haben dann so ein erstes Erlebnis in der Meditation, dass plötzlich Stille, relative Stille herrscht im Geist. Und das ist dann shocking. Dann sucht man dann schnell wieder irgendwas.
Kann man das dann, mit den Gedanken macht man einfach denken, wenn jetzt zum Beispiel, weil ich habe mich gerade gefragt, an sich ist es ja so schwer zu trennen, also wenn man zum Beispiel bestimmte Gefühle hochkommen, also sagen wir mal, entweder emotionale Gefühle, die dann natürlich mit einem Gedanken verbunden sind, oder man hat zum Beispiel einen Schmerz, also irgendwo. Soll ich dann ähnlich verfahren und dann mir denken, quasi fühlen?
Im günstigsten Fall ja. Also natürlich muss man beim Schmerz auch immer einschätzen, ist das jetzt irgendein Schmerz, der zu bleibenden Schäden führen kann? Es gibt Meditierende, die haben sich die Knie kaputt gemacht oder mal einen Retreat, der hat einen Bandscheibenvorfall gekriegt. Da darf man nichts zwingen. Also irgendwann muss man dann auch vielleicht einsehen, dass man den Körper kaputt macht. Aber das dauert lange. Und da ist viel, viel Schmerz vorher. Und den kann man tatsächlich mit, kann man benennen mit Schmerz. Schmerz. Wenn dann Ablehnung kommt, sagt man Ablehnung, Abneigung oder Frustration, frustriert, 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 bewegen wollen, aushalten, beruhigen, entspannen, zum Beispiel. Mhm. Oder man kommt zu dem Schluss, nicht mehr aushalten, da habe ich jetzt was vorweggenommen mit dem, dass ich das so angesagt habe, was kommen kann, weil es ist ja, wenn man wirklich den gegenwärtigen Moment anschaut, dann ist natürlich dieser Schmerz kann sehr dominant sein, aber trotzdem passieren in dem Schmerz ja auch andere Dinge, eben Gedanken tauchen auch auf, wie, das halte ich jetzt nicht mehr aus, ich will mich jetzt unbedingt bewegen und so ein jetzt juckt auch noch die Nase und das passiert ja alles auch noch, ne? Und natürlich kann man dann dabei bleiben und sagen, Schmerz, Schmerz und übersieht völlig den Ärger, den man hat und übersieht völlig die Frustration. Dann ist man aber nicht mehr im gegenwärtigen Moment. Man zwingt sich dann auf einen Punkt. Das kann auch eine bestimmte Qualität haben. Ich will das nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Das eine zwingt dich halt wirklich, sagen wir mal, jetzt ist hier Schmerz im Knie und du bleibst dabei, solange es eben dauert. Das kann dann schon auch sein, dass der Schmerz dann einfach, dass du dabei bleibst, dadurch, dass du dabei bleibst, irgendwann einfach weg ist er. Macht, ne? Weil du einfach durchgegangen bist und es ausgehalten hast. Wobei du merkst, da ist viel möglich. Und ich will nicht sagen, du musst damit so umgehen. Weil das Wichtige ist, für dich selbst zu erkennen, was ist jetzt in dem Moment wichtig? Was ist wichtiger? Das zu sehen und den Schmerz auszuhalten? Oder auch nachzufolgen, was wird durch diesen Schmerz getriggert? Was passiert dann? Während es mit dem Schmerz da zu verbleiben und nur da, schärft halt die Konzentration. Das ist eine Konzentrationsübung. Du bleibst bei einem Punkt. Das ist wie das Zählen.
Also man bleibt dann quasi bei dem Schmerz. Das ist dann das, also man geht dann quasi weg von dem Atmen. Und wenn der Schmerz so dominant wird, also das Körpergefühl, das kann ja auch was anderes sein, kann ja irgendwas, ich weiß es nicht. Und dann geht man zu diesem Punkt und bleibt auch dabei, so genau mit derselben Aufmerksamkeit wie beim Atmen.
Ja, ja. Wenn was anderes dominant wird, dann geht man dahin. Also wenn jetzt dieses Gefühl zum Beispiel, ich muss, oder dieser Gedanke, ich muss mich jetzt unbedingt bewegen, der war ja gerade bei dir auch.
Ja.
Den hast du wahrscheinlich gar nicht genau bemerkt, aber er war und dann hast du eben angefangen, dich umzusetzen. Ne? Und wenn man den Geist geschärft hat, dann merkt man den Gedanken. Wenn man den Geist nicht geschärft hat, dann merkt man nur Schmerz, 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 Schmerz. Und wenn der Geist aber geschult ist, eben auf Nuancen, dann sieht man auch, oh, da ist ja noch vieles anderes. Und da möchte ich eigentlich auch gar keine Schritte vorwegnehmen. Die müssen alle gegangen werden zu ihrer Zeit. Also und ein Schmerz aushalten kann genauso viel bringen, sage ich mal, für Einsicht und für die Meditation und für die Auflösung des Ego, wie den Moment ganz klar, ganz fein, jede Sekunde zu wissen, da ist der Schmerz, da ist der Gedanke, da ist der nachfolgende Gedanke und dann ist da die Bewegung und da ist die Ablehnung und so weiter und so weiter.
Sollte man beim Meditieren die Augen offen lassen oder geschlossen? Macht das einen Unterschied?
Also wir im Theravada, sag ich mal, wir haben die Augen geschlossen.
Ganz geschlossen,
um eine Quelle der Störung einfach auszuschließen. Ich weiß, im Zen hat man sie ja so, wie der Buddha eben, wenn man sich die Buddha-Statuen anguckt, da sind die immer so einen kleinen Schlitz geöffnet. Und das habe ich auch früher gemacht. Und man gewöhnt sich daran, man gewöhnt sich an beides und es hat beides Qualitäten. Jetzt mache ich die Augen eigentlich immer zu. Und es ist tatsächlich, also wenn man nicht ganz müde ist, dann kann es natürlich, ja, noch macht es das leichter, dass man so wegdöst. Aber ansonsten ist eigentlich das Augenzuhaben schon auch hilfreich. Frag ruhig weiter.
Für mich war das dann irgendwie immer so, alles ist so ein bisschen eine andere Technik und irgendwie, also ich bin ja noch wirklich Anfänger, weil ich zwischendrin auch immer wieder aufgehört habe. Es ist schon gut, wenn man einfach mal eine Methode sich auswählt und dann eine Zeit lang dabei bleibt. Ne?
Ja, das ist gut. ja, das ist so wie wenn du Autofahren lernen willst und dich dann eben einmal ins Auto setzt und dann setzt du dich wieder auf die Parkbank und dann setzt du dich auf den Küchenstuhl und es ist halt schon was anderes, im Auto zu sitzen und Autofahren zu lernen, ja. Ne? Und natürlich kann das schön und gut sein, auch auf der Parkbank zu sitzen, ne? Ist aber eine andere Sache. Ja. Das muss man auch von vornherein klar wissen, dass wenn ich eine bestimmte Sache lernen will, dann mache ich eine bestimmte Praxis.
Und es ist dann am besten, wenn man sich wirklich für eine gewisse, also das ist mir eben gerade gekommen, also ich hatte das Vipassana und dann hatte ich das Zen ausprobiert. Mhm. Und beim Zen eben mit offenen Augen und das eine nicht zählen, das andere zählen. Und ich denke immer, es ist irgendwie so, auf der einen Seite suche ich nach Regeln, an die ich mich halten kann, damit ich dann irgendwie weiß, ich mache es richtig quasi so. Mhm. sich dann aber zu viel irgendwie drauf versteift, auf gewisse Sachen, also dass man auch eine gewisse Offenheit, also was Sie ja auch vorhin meinten, dass man zum Beispiel nicht, es nicht immer das Richtige ist, den Schmerz auszuhalten, zum Beispiel.
Mhm. Also, ich komme ja aus dem Rheinland, ne?
Ja.
Und da sagt man, jeder Jeck ist anders. Und das hat auch der Buddha schon gewusst, hat das anders formuliert, aber de facto gibt es unglaublich viele Ansätze. Also es ist ja nicht der Buddha hat ja auch nicht nur eine Art gelehrt, ne, sondern er hat die Leute da abgeholt, wo sie standen. Und ländlichen Leuten hat er Beispiele über Kühe gegeben, anderen Königen hat er über ihre Regierungsangelegenheiten irgendwie da Beispiele gegeben und Leute, die noch überhaupt gar keine Meditationserfahrung haben, hat er anders belehrt als jemand, der, von dem er wusste, der hat schon irgendwie da alle Jhanas durch, muss nur noch so einen kleinen Kick haben und wird dann erleuchtet. Also das kann wirklich, die Praxis kann sich an den Menschen anpassen. Ne? Was natürlich heutzutage ist, dass jemand eine bestimmte Methode hat, und sagt, die ist die einzig richtige und die einzig wahre. Und das liegt eben daran, dass wir ja in gewisser Weise ein bisschen rechthaberisch alle sind und dann eben denken, nur das ist richtig und alles andere ist falsch. Und das hat der Buddha gesagt, ist in sich selbst schon falsch. Ja, das gibt es nicht. Also selbst wenn man das vom Dhamma behauptet, nur das ist richtig und alles andere ist falsch, das ist schon kein Dhamma mehr. Ne? Die Methode, die wir hier praktizieren, hauptsächlich, ist Vipassana. Wahrscheinlich anders, als du sie gelernt hast. Du hast Goenka gemacht, ne?
Ja, ja, genau. Und ich, ja. Also auch vorhin, als ich gesagt habe, ich kann chanten. Ich habe das halt ganz anders. Also das war halt im Buddha-Haus ist es schon so, es ist eher singen. Also man singt halt Lieder quasi. Also es ist nicht dieses Rezitieren. Also es ist schon vieles ganz anderes hier.
Ja.
Und genau, bei den SM Goenka war das so, dass wir uns ganz am Anfang haben wir uns auf diesen Raum konzentriert und sollten alles wahrnehmen und danach sollten wir durch den Körper gehen. Und mich würde interessieren, wie das, also bei Vipassana ist ja auch ein wahrscheinlich ein größerer Begriff unter den dann mehreren.
Ja, also Vipassana heißt eigentlich übersetzt klar sehen. Und das ist die Methode, die man praktizieren sollte, um Erleuchtung. Also wenn man zum Beispiel Erleuchtung erlangen wollte. Es ist aber, wenn man sich den edlen achtfachen Pfad anschaut, hast du schon mal was von gehört wahrscheinlich.
Ja, ich weiß jetzt nicht die einzelnen acht, aber ich kenne den achtfachen.
Gut, da sind drei Dinge, die betreffen die Meditation. Und zwei davon sind Meditation. Sammasati und Sammasamadhi. Das ist einmal Sati, ist die Achtsamkeit und die führt zur Einsicht. Und Sammasamadhi, das hat zu tun mit der Fokussierung, mit der Konzentration. Und die beiden müssen balanciert sein. die müssen ausgeglichen sein. Wenn die nicht ausgeglichen sind, dann führt es zu nichts. Jetzt ist einer, hat eine Spitzenkonzentration, weil die Mutter da immer schon drauf geachtet hat oder der Lehrer das irgendwie gefördert hat oder so, da fluppt das schon. Und das kann dann schon reichen, um Vipassana zu machen. Und für andere ist es wichtig, erstmal die Achtsamkeit zu schulen, ne? Den Blick fürs Detail zu bekommen. Und da ist zum Beispiel dieses Zählen, ist ganz klar, ist Konzentration schärfen. Ne? Bei dem, wie wir das machen, wenn du sagst, heben, senken, heben, senken, das macht man erstmal einfach nur. Das ist dann im Grunde genommen, ist es so wie das Zählen. Ist eine Konzentration. Auch der Punkt, dieser kleine, feine Punkt, ist eine Konzentration. Das, was Vipassana dran ist, das kommt erst im nächsten Schritt. Da macht man dann den Geist auf, um zu sehen. Da will ich aber jetzt noch gar nicht allzu viel von erzählen, weil zum einen haben wir ja noch ein paar Tage. Aber das, so wie wir das hier machen, das ergänzt sich. Das heißt, du baust langsam aufeinander auf. Das ist so, dass sich zuerst sammelt sich der Geist. Was wir heute nicht gemacht haben und was die Nelly eigentlich zu Recht immer einfordert, ist, dass wir Gehmeditation machen sollen. Die sammelt den Geist schon. Die führt den, die bringt den zusammen und dann setzt man sich schon mit einem bereits gesammelten Geist hin und macht dann heben, senken, heben, senken. Und das bringt den Geist noch viel mehr zusammen. Und darauf kann man dann eben seine Achtsamkeit richten. Und da kommt dann eben das Benennen des gegenwärtigen Augenblicks zum Tragen. Wie eben, dass wenn man denkt, sagt man denken, denken, denken. Wenn man was fühlt, sagt man fühlen, fühlen, fühlen. Oder glücklich, glücklich oder unglücklich. Je nachdem, was eben dran
also,
ist.
Es gibt einfach immer einen Begriff, damit man das, also damit man dieses Denken stoppt.
Ja.
Ein Label einfach. Okay.
Und das ist der Trick auch, um nochmal auf einzuhaken bei deiner ganz Anfangsfrage. Das ist genau der Trick, mit dem wir eben dieses Gedenke auch stoppen. Weil wenn man konsequent benennt, ist man immer im gegenwärtigen Moment. Man kann nie zu einer anderen Zeit oder an einer anderen Stelle sein. Man ist immer im gegenwärtigen Moment durch das Benennen. Und ja, es stoppt eben auch dieses Gedenken.
Und das macht man auch zum Beispiel, wenn man so sehr schöne Gefühle hat, wenn es einfach irgendwie so ein Flow ist, dann auch ein schönes Gefühl.
Ja.
Und wenn ich denke, man tut das immer so begrenzen auf alles, was negativ ist, das muss man labeln. Und bei den schönen Sachen trifft das ja dann quasi auch zu.
Ja, also, das trifft auch darauf zu. Weil in Vipassana, das, was wir klar sehen wollen, sind ja die drei Charakteristiken dessen, was man, was uns umgibt, dessen, allen, alle, all, all, alles, allem, allem, von allem. Nämlich, das ist Anicca, Dukkha und Anatta. Das bedeutet, Anicca ist die Vergänglichkeit von allem. Dukkha ist die daraus resultierende Leidhaftigkeit von allem. Und Anatta bedeutet in dem Fall eigentlich so viel wie die Unkontrollierbarkeit von allem. Also wir haben da überhaupt gar keine Handhabe, dieses Anicca irgendwie anzuhalten und zu sagen, so Anicca ist jetzt mal Schluss, ne? Ich mach das jetzt mal hier so für immer. Ne? Das geht nicht. Das ist unkontrollierbar. Und das schafft Dukkha, also Leidhaftigkeit. Ne? Und diese drei Charakteristiken, die sind jedem und allem inherent
eingeschrieben.
Ja. Und das zu erkennen, ist es natürlich notwendig, sowohl das Gute als auch das Schlechte gleichermaßen zu behandeln. Weil auch das Schöne ist ja Anicca. Vergänglich. Und das wollen wir ja auch erkennen.
Und wenn man das zum Beispiel während der Meditation ein schönes Gefühl erlebt, das ist ja, also sagen wir mal, extrem schwer, sich dem dann da nicht mit zu, dran zu. Also distanziert man sich dann quasi wieder davon?
Nein.
Also
man benennt es einfach nur.
Man benennt es, aber man erlebt es.
Man erlebt es.
Ja, das ist so, und man erlebt das. Also man
da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, den wir bis jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, nämlich das Bewerten dessen. Und das sollen wir ja gar nicht tun. Ne? Du sagst jetzt, da ist ein schönes Gefühl und da ist ein nicht schönes Gefühl. Das ist aber Schmutz. Ob wir das jetzt schön nennen oder nicht, das ist einfach nur fühlen, fühlen, fühlen. Der Buddha, der sagte, es gibt drei Arten von Gefühl oder sechs Arten von Gefühl. Das ist, wenn es drei sind, dann ist es einmal angenehm, unangenehm oder neutral. Und es wird zu sechs, wenn man das in körperlich und geistig unterteilt. Das heißt, wenn da einmal ein Schmerz ist, dann ist das ein negatives körperliches Gefühl. Wenn da wenn da plötzlich ein Glücksgefühl auftaucht, dann ist es ein angenehmes geistiges Gefühl. Nicht mehr und nicht weniger. Das kann man dann so benennen, ohne es zu bewerten. Und man lässt es, solange es dauert, weil die Dinge entstehen, sind einen Moment da und dann vergehen sie wieder.
Und was heißt bewerten? Bewerten im Sinn, weil man bewertet sie ja schon, indem man sagt negativ oder positiv. Also man bewertet es ja schon, also eben. Man unterscheidet sie, sagen wir es so.
Genau, und bewertet.
Und das Bewerten wäre dann, ich will, dass es also weggeht, oder eigentlich ist es ja schon eher... Oder
das Bewerten fängt schon vorher an. Das Bewerten fängt da an, wo du sagst, oh, das ist aber angenehm, und da einhakst und sagst, dann da bleiben willst, anstatt einfach fairerweise oder neutral einfach nur zu sagen... angenehm oder fühlen, fühlen oder auch angenehmes Fühlen oder freuen, freuen, glücklich, glücklich. Das kann man ja so benennen, solange es währt. Und dann geht es eben auch vorbei und dann ist es auch okay. Und dann kann in einem nächsten Sekunden auch schon ein unangenehmes Gefühl da sein. Das kann ja sehr, sehr schnell wechseln. Ne? Es gibt da ein ganz wichtiges Sutta, das möchte ich jetzt gar nicht erzählen oder so, sondern da ist einfach ganz klar gesagt, sagt der Buddha zu einem Asketen, das Gesehene ist nur das Gesehene, das Gehörte ist nur das Gehörte, das Erfahrene ist nur das Erfahrene, das Wahrgenommene ist nur das Wahrgenommene. Nichts darüber hinaus, keine Bewertung, ach ist das schön oder ach ist das doof oder so, sondern das ist, man erkennt, dass es ist, dann ist es vorbei und auch das erkennt man.
Ich habe gerade, also wenn Sie mich jetzt beleidigen würden,
ja,
und ich wäre so weit,
ja,
dann würde es quasi bei mir ankommen und ich würde es nicht in dem Sinne interpretieren, im Sinne von, das verletzt mich jetzt oder es macht mich sauer oder irgendwie. Also darum geht es quasi,
ja,
dass ich das einfach wahrnehme.
Das ist dann hören, 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 dass das, was das, ob das jetzt, zum Beispiel, wenn da jetzt eine Horde Motorradfahrer vorbeiprescht oder eine Schar Vögel singt oder was anderes, das ist einfach nur hören. Das ist nicht, das eine ist schön, das andere ist nicht schön, ne? Das ist unsere Interpretation davon. Es ist aber de facto nur hören.
Und was macht man da? Also wenn dann
man benennt es, hören,
man benennt
hören,
es,
hören.
Reflektiert dann drüber und sagt dann etwas. Weil mir scheint es wirklich total krass, das nicht zu bewerten. Also
das ist am Anfang auch krass,
mir
ja.
Mir scheint es total krass, etwas nicht zu bewerten. Also weil ja, in meiner Welt, wenn ich so drüber nachdenke, ist es alles angenehm, unangenehm. Wenn ich etwas Angenehmes, ich will es haben. Ich kann mir überhaupt nicht, also ich hoffe mal, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn etwas... wie man mit etwas umgeht, ohne es zu bewerten.
Das lernen wir halt so. Ja. Ne? Ich kann mich entsinnen, als ich habe meine kleinen Nichten groß werden sehen. Ne? Am Anfang waren die noch, aber wirklich im gegenwärtigen Moment. Ne? Da war entweder hat es wehgetan, dann war kurzes Schreien, dann hat man irgendwie Buddel-Duddel-Duddel gemacht und dann war wieder gut. Das ging sehr schnell, also das war wirklich relativ gegenwärtiger Moment, ne, wie das wechseln konnte. Und dann haben die irgendwann angefangen, so zu selektieren. Das ging ganz schnell, ne? Dann wollten die nur noch das Schöne. Und haben insistiert und eben länger geschrien, wenn das was Unangenehmes war. Und dann ging das irgendwann auch so weit, als sie dann sprechen und unterscheiden konnten, fingen sie dann an zu gucken, das mag ich nicht, du bist doof, du bist nicht doof. Und dann kam dann irgendwann so, als sie dann so 6, 7 waren, kam dann so die Definierungsphase. Da war nicht einfach nur die Unterscheidung von gut und schlecht, sondern das ist gut, das will ich. Also da kam immer das Rückbeziehen auf die Person. Und das ist halt so, wie wir lernen. So wie wir unsere Entwicklung durchmachen, so wie es auch behauptet wird, dass wir uns entwickeln müssen. Ich weiß es nicht, ob das stimmt.
Mir ist gerade nämlich auch gekommen, weil man also empfindet das ja auch, oder ich zumindest, als etwas total Natürliches. Das ist etwas, das so das ist ja wirklich ein Automatismus, der in einem entsteht. vorstellen, also, oder sagen wir es so, es ist in meinem Kopf denkbar, dass man sowas nicht macht, aber mir ist dann gar nicht denkbar, wie man dann überhaupt die Welt wahrnimmt. Das ist für mich dann total, ich weiß nicht, also ich, ja. Ist das dann Ruhe quasi? Ist es dann quasi, dass man ruhig ist, in sich,
also, ohne ja,
von irgendwelchen Äußerlichkeiten weggetragen zu werden?
Der Name dieses Klosters ist Anenjavihara und das bedeutet Unerschütterlichkeit.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Merkmal davon, was dann passieren kann, dass man nämlich unerschüttert einfach da ist. Im gegenwärtigen Moment, wenn jemand eine Beleidigung sagt, dann sagt eben jemand eine Beleidigung. Wenn was Schönes passiert, dann passiert eben was Schönes. Da ist das bedeutet nicht Nihilismus.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass es kalt und leer ist. Also ich mag jetzt nicht behaupten, dass ich das in aller Konsequenz leben könnte. Ne? Aber es gibt Momente, da kann man funktioniert das schon mal. Ne? Und das sind eigentlich Momente, wo eine schöne Entspanntheit, also sag ich mal, je entspannter ich bin, desto mehr kann ich auch das Werten sein lassen.
Also es ist so eine Art Entspanntheit und es ist dann nicht mehr dieser Rückbezug auf sich selber.
Ja.
Also das, was einem von außen wird nicht irgendwie dahingehend in welchen, weil das ist ja auch so, man interpretiert ja alles in Bezug auf sich selbst. So. Wie stehe ich dazu? Und das macht man das dann nicht mehr so stark. Ist das so? Mhm. Also ich
Ja, also das ist ja eine große Gefahr,
ja,
dass man immer alles persönlich nimmt.
Ja.
Ne? Und der Buddha lehrt ja, dass es nichts sollten wir betrachten als dies bin ich oder das ist mein oder das ist mein Selbst. Das heißt, ist nicht persönlich. Ist weder persönlich gemeint noch persönlich zu nehmen, ist einfach. Ja, man kann zum Beispiel auch, wenn jemand einen beleidigt, um auf das Beispiel zurückzukommen, anstatt sich zu ärgern, auch wahrnehmen, dass das eine ganz, sag ich mal, arme Wurst ist, die einen da anbrüllt, weil auf dessen Sein irgendeine ganz schwere Last liegt, die einfach mal weggeschrien werden muss oder so. Ne? Das kann man dann auch einfach den Blick anders lenken, weil man eben nicht mehr persönlich betroffen ist.
Also man denkt dann quasi nicht mehr mit sich selbst im Mittelpunkt, sondern hat so eine erweiterte Perspektive, die ist dann auch, also ich meine, an sich Einfühlungsvermögen haben ja viele Leute, aber es ist ja trotzdem, also was ich mir halt immer denke, trotzdem, ich meine, denkt man immer in Bezug auf sich selber.
Und
auch wenn man sich in andere reinfühlt, oder halt bei mir ist es auch, wenn ich mich in andere reinfühle, aber irgendwie die Welt, wie ich sie wahrnehme, ist immer mit ich im Zentrum und alles wird in Bezug auf mich. Okay, so, aber es ist trotzdem sehr, sehr krass.
Ja,
sehr, sehr.
Das wäre dann die krasse erleuchtete Sicht, wenn man es mal leben
also
könnte.
Ich habe gekommen, als ich ein paar Bücher auch gelesen habe und ich mir dann eigentlich gedacht habe, wie radikal das ist und wie, Also für mich war das dann so, wow, okay, das ist komplett eine andere Art zu denken. Und das ist so weit weg. Und das stößt wirklich, finde ich, also ich meine, ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen ja auch stellvertretend halt für dieses, wie man halt so in München, halt in den Stadt und so und mit dem ganzen Stress und da stößt man dann wirklich so an seine Grenzen, wo man dann einfach anders denken muss.
Ja.
Wo das gar nicht mehr gewöhnt ist, irgendwie eher.
Ja, man, das ist, deswegen wird das Meditieren eben auch oft Training genannt, Training des Geistes oder Kultivierung des Geistes, weil es ist, meine Mutter, als sie mal, ich habe der mal versucht, so ein Buch über Meditation und Buddhismus unterzuschieben. Und dann hat sie gesagt, das ist ja Gehirnwäsche. Und als Kriegskind aus der russisch, seinerzeit russisch besetzten Gegend ist Gehirnwäsche für sie gar nicht, ne? Also inakzeptabel. Und dann habe ich ihr versucht, so sozusagen, na ja, es ist schon in gewisser Weise, aber es ist ja eine gute Gehirnwäsche. Ne? Und man trainiert ja seinen Geist wirklich dahin, eben klar zu sehen, ruhig zu bleiben, erleuchtet zu werden, ne? Also zu einem wunderbaren Menschen zu werden eigentlich. Ne? Ist nicht jedermanns Sache, ne? Aber kann trainiert werden.
Und mit so Frustration, also im Endeffekt man bleibt einfach immer auf dem Weg, quasi.
Ja, also Frustration.
Bei mir nämlich gekommen ist, ich habe so oft halt, also ich habe ja schon mit 19 habe ich angefangen und das dann immer sein lassen. Und ich wollte dann wieder zurückgehen und habe dann immer irgendwie, weil man dann ja auch teilweise irgendwie so, ja, ich will jetzt, man will ja dann auch persönliche Probleme damit lösen, ne? Teilweise auch, ich will jetzt ganz ruhig werden das ist mir halt immer mal gekommen, ich würde jetzt gerne einfach mehr dabei bleiben, weil ich habe immer angefangen, bin wieder weg, habe immer wieder angefangen und in der Zeit sind einfach viele Jahre vergangen.
Ja, das passiert häufig, wenn man nicht irgendwie auf eine Person trifft, die einem irgendwas lehren kann, was für einen passt. Oder eben einem auch irgendwie was, ein Mittel an die Hand geben kann, was für einen taugt, was wirkt. Das ist wichtig, dass man da auch eine Ansprechperson hat, die einem, das muss nicht am Anfang schon irgendwie der super Erleuchtete sein oder so. Ne? Das kann auch erstmal irgendjemand sein, Menschen, die einen weiterbringen. Ne? Spirituelle Freunde, die sind ganz, ganz wichtig auf dem Weg. Ne? Die muss man sich halt suchen, um dabei zu bleiben. Und auch, um dann auch über diese, was du angesprochen hast, Frustrationen hinwegzukommen, ne? Weil die kommen. Und dann, der Geist ist so trickreich, wenn man dann mal eine kleine Einsicht hatte in Vergänglichkeit oder Leidhaftigkeit oder Unkontrollierbarkeit, dann kommt Ego und sagt, nee, halt. So jetzt nicht, das muss jetzt aufhören, ich muss jetzt erstmal mich wieder voll ins Leben schmeißen und ja, wenn man da nicht Freunde hat oder irgendeinen Lehrer oder so, dann kann das auch frustrierend werden. Ne?
So viel gefragt. Aber ich habe halt dann, also um es zu konkret, war es immer so, ich habe das Vipassana gemacht, war total begeistert, habe dann meditiert zu Hause und dann wieder in den alten Trott. Und dann habe ich ein paar Jahre später, habe ich dann auch wieder angefangen zu meditieren und war dann, finde ich, auch auf so einem, also ich finde, da geht es ja dann immer um dieses, dass man es wirklich jeden Tag macht. Und dann bin ich wieder halt in dieses, was weiß ich, dann geht man Party machen. Also halt so. Und dann kommt irgendwie wieder, ich weiß nicht. Und ich hab mir halt so, also mich hat das immer frustriert, weil ich mir dann immer gedacht habe, irgendwie, ich komme dann immer wieder ab und kehre wieder zurück. Und aber irgendwie, ja, irgendwie hat sich durch, also dieser Faden ist irgendwie da oder dieses.
Ja, das passiert auch Ordinierten, das passiert jedem. Dass man eine Pause macht, eine Pause braucht, wegläuft, wie auch immer. Die Gründe können ganz, ganz unterschiedlich sein. Ne? Dafür, dass man so handelt, wie man handelt. Und es ist ein ganz aktiver Prozess, sich immer dabei zu halten. Also darauf zu warten, dass es einen anfliegt jetzt, das reicht nicht. Das ist ein aktiver Prozess, dass man sich bewusst macht, okay, ich habe da Erfahrungen gemacht, die waren gut für mich. Ich sollte da weitermachen. Ergo setze ich mich hin und meditiere und arbeite an mir. Das sind Entschlüsse, die man fasst. Das ist eine proaktive Sache. Also da einfach nur auf die Lust zu warten, das reicht nicht. Und es ist ja auch eine mentale Hygiene, die gemacht werden muss, ne? Das muss man sich auch, wir lassen ja auch den Körper nicht einfach jeden Tag ungeduscht oder auf lange Zeit ungeduscht. Und wir putzen uns jeden Tag die Zähne, wir waschen uns oder duschen uns oder baden und machen alle möglichen Sachen, weil wenn nicht, dann würden wir total stinken und die Leute würden Reis aus vor uns nehmen, ne? Und Meditation ist schon eine geistige Hygiene, die eigentlich mindestens denselben Einsatz fordert. Damit wir eben andere Leute nicht anstinken und anstänkern. Jetzt haben wir aber schon eine Stunde, sitzen wir hier. Können wir auch für heute mal Schluss machen, ne?